Ja, Amen und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich soll mich ja vorstellen, einige kennen mich lange, vermutlich, denn ich war eigentlich schon öfters hier, aber das ist auch lange her. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal hier gepredigt habe? Als diese Räume hier eingeweiht worden sind. So, da war ich der Festprediger so, ne? So, ich habe noch darüber gesprochen, irgendwie, weil es Gemeinde ganz toll ist und so nach Osten und nach Westen. Ich kann mich noch gut dran erinnern, irgendwie mit den Armen habe ich irgendwie gearbeitet. So, ja. Also, wer mich nicht kennt, irgendwie, mein Name ist Armin Beck und ich bin Pfarrer in Kassel. Ich arbeite im Landeskirchenamt. Ich war lange Zeit der Mensch, der für missionarische Projekte da war. Also, wer dann noch vor mir die Zeit kennt irgendwie, das war Axel Kühner vorher und so, und dann war ich das, ne, so viele Jahre, 17 Jahre habe ich da gearbeitet. Jetzt bin ich gewechselt. Ich bin wirklich aufgestiegen, ein Büro weit, ein Stockwerk weiter höher und mache tatsächlich ganz was anderes. Ich mache jetzt, ich leite eine internationale Hilfsorganisation, die heißt Ausbildungshilfe auf Deutsch und so, Christian Education Fund auf Englisch. Ich erzähle es gleich später noch ein bisschen mehr. Das hat ja einfach den Grund, dass diese Stellen nicht ewig, sozusagen, die sind immer so auf Zeit, ne, so, und dann habe ich mal geguckt irgendwie, denn ich hatte vorher auch schon Geschäftsführung gemacht. Ich war Geschäftsführer bei Alpha Deutschland, noch im Nebenjob, noch nebenbei, also mit den Alpha-Kursen, mit denen bin ich auch ewig verbunden, bin da immer noch im Vorstand und deswegen liegt auch Evangelisation auf meinem Herzen, aber die Hilfe auch, darüber werde ich ein bisschen sprechen. Ich bin verwitwet seit 4 Jahren. Der Todestag war gestern, so, das ist jetzt lange Zeit her. Ich bin aber auch da mit jemandem, der mir am Herzen ist und so. Und das ist auch, das Leben geht auch in irgendeine Zukunft, wie dieser Frühling da draußen so beginnt. So ist es mit, ich habe 2 große Kinder. So, das auch ein bisschen zu mir, ne? So ein bisschen ein langes Leben, ne? Das schon sich auch immer mit Christus so bewegt und auch gerne immer ein Herz hatte irgendwie für die große, weite ökumenische Welt. Ne? So, ich bin tatsächlich gerne überall mal zu Gast gewesen. Ich habe viel mit den Katholiken gemacht. Ich war in vielen Freikirchen und jetzt auch nochmal internationale. Das macht mir unglaublich Spaß. Und es passt auch gut zu dem Thema, was mir aufgegeben worden ist, ein Herz für Menschen. Ne? So, bei Alpha beginnen wir immer mit einer heiteren Geschichte und so möchte ich ja heute Morgen auch einmal mit einer kleinen Story beginnen, auch die spielt in Afrika. Ein Löwe rennt durch den Wald, durch den Urwald, ne, und trifft auf einen Leoparden und sagt, Leopard, ne, wer ist der König des Dschungels? Der Leopard guckt hoch und sagt, das bist du, ne, Löwe, und macht sich lieber so von dannen. Ne, der Löwe geht weiter stolz durch den Wald, trifft auf einen Affen, Affe. Na, wow, wer ist der König des Dschungels? Und so, ja, das bist du natürlich und macht sich ganz, ganz, ganz schnell weg. Na, dann trifft er auf einen Elefanten, sagt, Elefant, wer ist der König des Dschungels? Der Elefant guckt ihn an, nimmt seinen Rüssel, wirft den einmal den Löwen gegen einen Baum, ne, der ist ganz benommen, ne, und so. Und da sagt er, okay, ne, so, ne, du musst ja nicht gleich ausrasten, wenn du mal die Antwort nicht weißt. Also, ich fange an mit einer, ein Herz für Menschen ist mir aufgegeben, aber ich fange mal an, da sind wir beim Thema mit ein Herz für Tiere. Ne? So, wer unter euch weiß sofort, was ein Herz für Tiere ist? Hand bitte hoch. Wer von euch kennt das noch? So, ja, ihr kennt das alle. Ne? So, die Jüngeren kennen das nicht mehr. Deswegen muss ich das erklären. Wer in den 70er Jahren so aufgewachsen ist, weiß, dass jeden Dienstagabend kam eine Fernsehsendung und die hieß Herz für Tiere. Und dann ist dieser Mann da erschienen, ne? Das ist Professor Bernhard Jimek, und die Straßen waren leergefegt. 70% Einschaltquote, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. 70% aller Fernseher in Deutschland waren an und haben das geguckt. Es gab nur 2 Programme, ne, den Jüngeren. Das war wirklich so. Und ja, Und dann fing der immer an, ne, so, und hatte immer so, sagt immer, guten Abend, liebe Freunde, ne? Und dann gucken die alle, und alle haben gedacht, welches Tier bringt er eigentlich mit, ne, so. Und der war nämlich auch gleichzeitig der Direktor des Frankfurter Zoos, ne, so. Deswegen konnte er auch immer aus dem Tierreservoir dazugreifen und hatte immer irgendwelche Tiere dabei, ne. Also hier den Affen. Ja, und das war wirklich eine ganz spannende Geschichte mit ihm. Ne? Er hat dann immer solche Geschichten aus der Tierwelt erzählt, und er war ein leidenschaftlicher Tierschützer. Ja, so tatsächlich, also für diese Zeit damals war das auch wirklich einer der Vorreiter, ne, des Tierschutzes. Heute ist das so, ne, du hast viel erzählt vorher über die Natur und so. Ne, also, und ich hatte ja versprochen, es kommt auch was mit Natur. Ne, Bernard Jimmick war tatsächlich jemand, der das Ganze mit auf den Weg gebracht hat. Ne? So eine Leidenschaft dafür, Wildtiere auch zu schützen. Seine besondere Leidenschaft galt dem Kontinent Afrika. Da war er ganz oft in den Steppen der Kalahari und der Serengeti, in Kenia und in Tansania unterwegs. Und da gab es eben all diese Viecher, von denen wir gerade eben geredet haben. Elefanten, Löwen, Leoparden und Affen und so weiter. Und jetzt kommt das Tragische in seinem Leben. Da ist er beim Filmen in der Serengeti, und neben ihm steht sein Sohn Michael. Michael teilte die Leidenschaft seines Vaters. Der war wirklich ganz mit dabei. Also der war bei diesen ganzen Projekten mit dabei. Er liebte Tiere über alles. Er reiste mit dem Vater zusammen, drehte Filme über die Schönheit und die Bedrohung der Tierwelt. Ihr berühmtester Film, den die beiden zusammen gemacht haben, der hieß Serengeti darf nicht sterben. So war ein ganz bekannter Film. Bei den Dreharbeiten nutzten die beiden oft so ein Flugzeug. Das war auch bekannt. So, das war so ein bisschen wie so ein Zebra angemalt, und das flog dann über die Tierherden hinweg. Und da haben die dann so die Tiere gefilmt. Und irgendwann ist der Sohn mit diesem Flugzeug abgestürzt und kam dabei ums Leben. Ne? Also der ist dann gestorben. Serengeti, der Pap, darf nicht sterben, hat aber der Vater trotzdem, trotz des tragischen Unfalls, fertiggestellt. Ein Jahr später kam das in die Kinos. Und es war in Deutschland ein Hit. Das war aber auch, weil es eine englische Version gab, auch weltweit ein Hit. Und hat tatsächlich 1960 einen Oscar in Hollywood bekommen. Ne? Ein deutscher Dokumentarfilm. Das war 1960, war das noch eine Sensation. Da war der Krieg ja erst, ihr könnt ja rechnen, 15 Jahre her. Ne, so. Und das war wirklich eine Sensation. Ne? Also wirklich weltweit ein Erfolg. Und dann kamen auch viele, viele Spenden. Ne? Von den Spenden hat er dann Naturschutzprojekte in Afrika unterstützt, dass heute diese ganzen Wildparks da sind, irgendwie, wo man auch hinreisen kann. Das ist unter anderem auch sein Verdienst. Ne? Das ist eine bewegende Geschichte. Sie zeugt davon, übrigens ist er gestorben, ist eine ganz spannende Geschichte, der hat 19 Jahre später die Witwe seines Sohnes geheiratet. Ne? So, ist irre, ne? So, aber tatsächlich war das so. Und dann ist er mit der zusammen, hat er in einem Zirkus gesessen, und bei der Tigerdressur ist er einfach tot umgefallen, so ist er gestorben. Ne? Das ist ein irre Tod auch gewesen. Ist eine bewegende Geschichte. Spannend ist hier, dass ein Mensch seine ganzen Leidenschaft einer Liebe hingibt, ne, einer Passion, ne, der Liebe zu den Tieren. Ne. Und wenn man es so möchte, kommt jetzt ein ganz steiler Satz, ne, aber ist nicht ganz falsch in dem Moment. Jimmick liebte die Tiere so sehr, dass er sogar seinen geliebten Sohn verlor, ne, damit die Serengeti nicht sterben darf. Und ihr hört schon den Klang, ne? Es hört sich ganz so an wie dieser Satz, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Auch hier haben wir einen Vater, der in grenzenloser Liebe entbrannt ist, und zwar nicht zu den Tieren, sondern zu uns, zu den Menschen. Davon erzählt die Bibel von Anfang an bis zum Ende. Das ist eine einzige Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. So, Gottes Leidenschaft und Passion gilt den Menschen. Gottes Leidenschaft und Passion gilt jedem von euch, der ihr heute hier seid. Diese Liebe ist göttlich und intensiver als die Liebe, die man so haben kann zu Dingen oder auch zu Tieren. Und die Bibel versucht sie mal in Analogien zu beschreiben. Eine Analogie ist die Liebe zwischen zwei Menschen, ne, so eine intensive, leidenschaftliche, ne, so einem frisch Verliebten ist nichts anderes wichtig als die geliebte Person, und davon redet zum Beispiel das Hohelied der Liebe, ne, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, steht da, ne, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ne, solche Worte werden dafür gebraucht. Ein anderer Vergleich ist eine Freundschaft, die nicht diskutabel ist. Ne. Wenn du deinen besten Freund mitten in der Nacht anrufen kannst. Du bist in einer misslichen Situation und sagst, hol mich bitte ab und stell bitte keine Fragen. Und der steht auf und macht das und kommt auch sofort, dann weißt du, du hast einen guten Freund. Und du weißt, du bist geliebt. Wenn du einen Freund hast, der sogar bereit ist, für dich zu sterben. Und Johannes 5, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und so eine Geschichte will ich erzählen, einfach weil sie sehr bewegend ist und das nochmal deutlich macht, was das bedeutet. Wir sind ja in der Passionszeit, ne, und das sich nochmal so in Erinnerung zu rufen, ne, so, wir sagen es immer so leicht hin, ne, so, ah, Jesus starb für mich, ne, aber was bedeutet das eigentlich? Ne, so. Und diese Geschichte, die wir auch immer bei Alpha immer gern erzählen, das ist die Geschichte, die im Lager von Auschwitz spielt, 1941. Da ist ein Häftling aus dem Lager von Auschwitz entflohen. Als Vergeltung wählte die Lagerleitung willkürlich 10 Menschen aus, um sie einen Untergrundbunker so verhungern zu lassen. Das war so die Strafe. So, dann werden alle kollektiv bestraft. Einer der Männer hieß Franz Kajonitschew. Franz Kajonitschew, das ist nicht der. Ich sag gleich, wer der ist. Als die Wahl auf ihn fiel, schrie er auf. Ich habe doch Frau und Kinder, schrie er. Ne, so. In diesem Moment trat ein kleiner Mann hervor, und das ist der, den wir hier sehen. Und der hatte so eine runde Nickenbrille und sagte, ich bin katholischer Priester. Ich möchte anstelle dieses Mannes hier sterben. Dieser Mann hat Frau und Kinder und ich habe niemanden. Zum allgemeinen Erstaunen wurde seine Bitte auch gewährt. Okay, dann halt du. Die Atmosphäre in diesem Hungerbunker, in den die reingegangen sind, wurde beschrieben hinterher, dass die unglaublich war. Der Mann hieß Maximilian Kolbe. So, und er brachte die anderen dazu, zusammen zu beten und zu singen. Ne? Also wie ihr eben hier so gebetet habt, stellt euch das mal vor in so einer Situation. Ne? Die verhungerten nicht einfach, die verhungerten nicht so, ne? Also so wie die anderen. Sie haben das gemerkt, die sind viel länger so am Leben geblieben, und schließlich haben alle Insassen dieses Bunkers eine tödliche Spritze bekommen, ne, so dass sie halt da schneller, dass das schneller zu Ende gegangen ist. Ein Offizier, der diensthaftende Offizier, sagte, der Bunker sei so eine Art Kirche gewesen. Als Franz Kajonitschew, also der, für den Maximilian Kolbe dann gestorben ist, im Alter von 93 Jahren gestorben ist, da hieß es im Nachruf, in Dankbarkeit für das Selbstopfer von Pater Maximilian Kolbe. Und Franz Kajonitschew verbrachte seinen Großteil seines Lebens damit, Menschen zu erzählen, was Maximilian Kolbe getan hatte und wie er sein Leben gerettet hatte. Das ist Stellvertretung. Maximilian Kolbe starb in Stellvertretung, und in noch wunderbarer Weise stirbt Jesus für dich und für mich. Das ist diese tiefe Liebe, diese Freundschaft. Er ließ sein Leben für seine Freunde. Jesus hat ein Herz für Menschen. Was bleibt uns zu tun? Jesus gibt uns zwei Dinge mit auf den Weg. Als Jesus gefragt wurde, was sollen wir eigentlich tun? Er sagte, es ist doch ganz einfach. Es gibt zwei Dinge, die du tun musst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzer Herzen, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das eine ist, wir antworten auf Gott und seine Liebe. Das haben wir eben gemacht. Also da so diese Worte, du hast gesungen, ich liebe dich und so. Das sind ja Liebeslieder. So, die sind ja ganz intim. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, so ein Lobpreislied, habe ich gedacht, das kann man doch gar nicht singen. So, aber das ist die Sprache, die eigentlich dieser Antwort entspricht. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dann das andere, den Nächsten wie dich selbst. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mehr sprechen. Für das Erste seid ihr schon Experten, aber auch dafür seid ihr Experten. Ja? Also da kennt ihr jemanden auf diesem Bild. Das ist der Arno mit seiner berühmtesten, einer der berühmtesten Geschichten. Die findest du sofort. Gib so Arno Backhaus in Google ein, ne? Findest du diese Geschichte, ne? So, die du da gemacht hast. Ne? Warum sollen wir eigentlich von der Liebe Gottes erzählen? So, das ist echt eine gute Frage. Warum sollen wir das eigentlich tun? Nicht jeder kann das so. So, der Arno kann das. So, der kann solche Storys machen und so. Und nicht jeder ist so gebaut. Aber jeder ist dazu aufgerufen, in seiner Art und Weise das auch zu tun. So, warum sollen wir das aber tun? Viele gehen ja die Christen auf die Nerven, so, wenn sie von ihrem Glauben erzählen wollen. Sie denken vielleicht, naja, ich bin ja Atheist, aber ich erzähle ja auch niemandem andauernd, dass ich Atheist bin. Aber der hier, mein Kollege, der geht mir wirklich ein bisschen auf den Senkel mit seinem Jesus. Da mischt man sich doch in die Privatangelegenheiten anderer Leute ein. Warum sollen Christen mit anderen über ihren Glauben reden? So. Und ich finde, das ist noch mal schwieriger geworden, als es vor 10, 20 Jahren war. So. Denn heute musst du noch anreden gegen die Vorstellung, naja, das Christentum ist nicht nur belanglos oder es ist nicht nur irgendwie antiquiert, spielt nicht nur sich im Mittelalter ab, sondern es ist auch noch gefährlich. So, denn die Christen, sie beherbergen nämlich Menschen unter sich, die Kinder verführen und sie dann auch noch decken. So, also das ist, mit dem Vorwurf müssen wir heute auch noch rechnen. So, also gegen all das sozusagen muss man heute andenken oder so, wenn man mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommt. Und warum es sich dennoch lohnt, darüber habe ich jetzt 4 Gründe. Die erste Antwort ist die entscheidende. Guck mal links und rechts neben dich. Ihr seid die Gründe, dass Menschen, dass ihr vom Glauben erzählt werden. Denn jeden von euch hat irgendeiner vom Glauben erzählt. Jedem. So. Ob es der Papa war, der Pfarrer, die Tante, die gute Freundin, die euch hierher vom Glauben erzählt hat. Oder wer auch immer. Ihr seid die Produkte genau dieser Erzählung. Und es ist nicht verantwortbar, dass wir davon schweigen dürfen an dieser Stelle, weil auch andere das, was ihr sozusagen als wertvollen Schatz in eurem Leben habt, genauso bedürft wie ihr. Das Zweite ist, es ist auch ein Gebot Jesu. Jesus sagt, man kann das nachprüfen, man kann einfach die Worte zählen. Das Wort gehen kommt im Neuen Testament 1900 Mal vor. Es kommt über 100 Mal allein im Matthäus-Evangelium vor. Jesus gibt seinen Jüngern immer wieder die Anweisung zu gehen. Da steht dann so, geht zu den verlorenen Schafen, geht, sagt zu Johannes, geht, ladet alle ein, denen ihr begegnet. Und schließlich der ausdrückliche Befehl am Ende, so, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie halten, alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Das ist das eindrückliche, der eindrückliche Aufforderung, das auch zu tun. Zweiter Grund. Und der dritte Grund ist, weil andere die Nachricht von Jesus auch dringend brauchen. Es ist mal so verglichen worden, wenn du durch die Sahara gehst und weißt, wo eine gute Oase ist und dir kommt ein Verdurstender entgegen, wer würde dem sagen, also ich habe keine Ahnung, also ich schäme mich, ich möchte jetzt dir doch nicht zu aufdringlich kommen mit meiner Information über die rettende Botschaft, sondern du wirst dem natürlich sagen, wo diese Oase ist. So, und genau das Gleiche passiert, wenn wir über Jesus reden. Wir weisen den Menschen den Weg zu ihrer Rettung, zu ihrem Vorteil, dass sich ihr Leben verbessert. So, deswegen können wir an dieser und dürfen wir nicht schweigen. Und viertens reden wir mit anderen, weil die Dinge sich so und so ganz leicht verbreiten. Gute Nachrichten verbreiten sich schnell. Als mein erster Sohn, Jonathan, jetzt so groß, so zur Welt kam, rief ich natürlich sofort die wichtigsten Menschen an, die es wissen mussten. So zunächst die Mutter, meine Frau, so dann meine Geschwister und dann ihre. Als ich aber ihre Schwester am Telefon hatte, wusste sie es schon, denn die Mutter hatte die sofort angerufen. Irgendwie Kind geboren und so. Und auch der Bruder, alle hatten die Neuigkeit schon von der Schwiegermutter gehört. Die hatte die alle schon angerufen. Gute Neuigkeiten verbreiten sich wie ein Lauffeuer. So, und deswegen ist der Lauf des Evangeliums sowieso nicht zu stoppen. So, und das ist manchmal ermutigend, auch wenn wir hier in Deutschland so sitzen. Ihr kommt ja gerade irgendwie vom Kongress, ne, sozusagen, aber sich das auch nochmal schauen zu lassen. Ich war ja jetzt in meinem neuen beruflichen Umfeld auch auf weiten Reisen, ne, und durfte mir das auch angucken irgendwie. Ne. Es ist wirklich so. Ne. In diese Länder sind die Menschen, da sind die Kirchen am Wachsen, ne? Das ist ihre Probleme, auch wie kriegen wir denn das gehandelt und so, ne? So mit unseren Wachstumsproblemen. Und das ist natürlich was, was wir hier so im Moment nicht erleben, aber in Tansania war mein Kollege jetzt und so, und der Bischof hörte sich das an und sagte, also ich glaube, ich muss euch mal ein paar Mal Missionare schicken. Er war wirklich so. Er war völlig geschockt, ne? So, was ist denn mit Europa los? Gut, wenn wir einmal das begriffen haben, ne, so dann diese vier guten Gründe, sind das die Nachricht weiterzusagen. Und natürlich, ach ja, genau, ich habe ja noch so eine Geschichte aus Indien mitgebracht. Ne. Ich war im Januar dann in Indien und da habe ich diesen Grabstein gefunden. Ne, der stand vor einer Kirche, ne, so, und da steht drauf, I've finished the race, I've kept the faith, now there is in store for the crown of righteousness. Also, ne, ich habe das Rennen gelaufen, ne, ich habe meinen Glauben bewahrt, ne, so, und jetzt werde ich diese Krone der Gerechtigkeit bekommen. Ne? Und darunter steht, ne, das sind die Missionare, die ihre Missionaries who have finished the race in Christ's service. Ne, so, also das sind die Missionare, die ihr Leben hier beendet haben, als sie Jesus dienten. Und ganz oben steht ein Name. Ne? Da steht Hermann Risch. Ne? Und da habe ich mir überlegt, Risch, den Namen kennst du doch. Ne? So, ein Kollege von mir ist erst im letzten Jahr im Ruhestand gegangen. Der ist, der heißt Matthias Risch. Ne? So, und der Matthias Risch war Pfarrer in Velmar. Ne? So, also jetzt auch nicht weit, ihr fahrt da immer durch. Ne? So. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, die haben vielleicht was miteinander zu tun. Ne? So. Und habe dann mal nachgefragt, meine indischen Freunde da. So, ja, ne? So, ja, in Kursenwaldeck, ne? So, da gibt es einen Pfarrer und so, das ist der Urgroßvater, ne, von dem. Ne? So, und dann habe ich das auch mal nachgelesen. Ne? Wer war der eigentlich, ne? Dieser Hermann Risch? Ne? Der ist vor 176 Jahren, kamen die ersten Basler Missionare in Indien, nach Indien, um da den christlichen Glauben zu verbreiten. Und einer von ihnen war eben Hermann Risch, ne? Der 1881 als junger Missionar der Basler Mission da nach Indien gekommen ist. Ne? So als England Kolonialmacht wurde, mussten die Deutschsprachigen wieder ausreisen. Ne? So eine Zeit lang, er kam dann aber zurück 1927 und dann hat er sich dummerweise, das gibt's ja eben da so blöde Krankheiten, ne, gegen die wir heute alle geimpft werden, ne, wenn wir da hinreisen, aber er hat Typhus bekommen und ist an Typhus gestorben 1928 und deswegen ist das Grab dann dort. Ne? So. Aber er hat damals ein Waisenhaus gegründet, ne? Das Waisenhaus ist immer noch nach ihm benannt, ne, Hermann Risch und so. Und ich habe diese Christen ja da besucht. Also die Kirche, die von denen begründet worden ist, das ist heute eine prosperierende, große, lebendige Kirche, die unglaublich viele gute Dinge machen. Ne? Gerade irgendwie so Sozialarbeit, das macht niemand in Indien, ne? Das machen die Christen. So, die sind ja in der Minderheit, aber die machen ganz, ganz viel von der Sozialarbeit mit Waisenhäusern, mit Krankenhäusern, die betrieben werden und all diese Dinge. Ne? So, das sind sie richtig gut mit dabei. Ne? So, und die hören nicht auf, auch zu andere einzuladen, obwohl sie in Indien im Moment auch unter einem sehr fundamentalistischen Regime da stehen, ne? Von den Hindus, ne? Von diesem Modi. Das ist eine wunderbare Geschichte und jetzt kommt noch die Sache, dass ich in einer Arbeitsgruppe sitze in Kassel. Und da geht es um die Zukunft der Kirche und neben mir sitzt eine junge Frau, die ist so in den 20ern, die ist Studentin der Theologie und die trägt den Namen Risch. Das ist Paula Risch. Das ist die Tochter von dem. Und das ist eine tolle Frau, eine junge Frau, die wirklich ganz, die Jesus liebt, so die eine Vision hat für die Kirche. Das ist die Urgroßenkelin von dem. Und ich habe ihr eine SMS geschickt und so und dieses Bild drangehangen und habe gesagt, ich stehe gerade am am Grab so deines Urgroßvaters, ne? So, ja, ich weiß. Und so, ich war da noch nie, ne? Aber das war eine ganz tolle Geschichte. Und man sieht, ne? So, ne? Was kann passieren, wenn einer sich aufmacht, ne? Wenn einer sich aufmacht, irgendwie all diese Dinge, ne? Über Generationen hinweg, in der eigenen Familie, in der Kirche, in einem anderen Land und so, ne? Sowas kann passieren. Und jetzt zu euch, liebe Freunde und Geschwister, hier in meinem Pressen, ne? Lasst euch also nicht entmutigen, ne? Von schlechten Erfahrungen, ne? Oder von dem, was andere sagen oder was die Gesellschaft sagt oder das Internet, ne? Es lohnt sich, für andere zu beten, sie einzuladen und mit ihnen über den Glauben zu sprechen. Da mache ich euch nochmal explizit Mut dafür, ne? Und ihr wisst nie, was für eine Saat herauskommt, wenn ihr einmal diesen Samen gelegt habt. Übrigens gibt's eine gute Gelegenheit dazu, die Passion. Ne? Die Passion findet in 2 Wochen in Kassel statt. Ne? So, und da drumherum gibt es ja eine ganze Kampagne, ne? Dass Menschen eingeladen, ermutigt werden, weil das läuft in RTL deutschlandweit. 9 Millionen Leute werden wahrscheinlich zuschauen. Ne? So, und dass man das auch nochmal als Anhänger, als Aufhänger nimmt, Menschen einzuladen, vielleicht mit denen zusammen das zu schauen, ne? So, und über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und es, also ich bin ja bei Alpha, das ist eine offizielle Nacharbeit sozusagen, zu Alpha-Kursen einzuladen. Wir hatten auch einige geschult. Wenn ihr keinen macht, ne, dann ladet eins ein zu den Kasseler Kursen, ne, die da im Moment alle laufen oder so. Aber macht es, ne, gebt euch den Schub. Ne, und das ist das Beste, was ihr tun könnt für euch und für andere. So, und jetzt der letzte Punkt. Nochmal ein Herz für Menschen. Ne, das war mein Thema. Das erste ist sozusagen, ne, so, die Liebe Gottes weitersagen, aber das zweite ist, wenn die Liebe praktisch wird. Davon will ich auch erzählen. Ein Seifenfabrikant, ne, sagte einmal zu einem Pfarrer, das Christentum hat nichts erreicht. Obwohl es schon 2000 Jahre gepredigt wird, ist die Welt nicht besser geworden. Guck dich um. Ne? Es gibt immer noch böse Menschen, es gibt immer noch soziale Ungerechtigkeit und es gibt immer noch Unfrieden. Und der Pfarrer, ne, weist an Straßenrand auf ein ungewöhnlich dreckiges Kind hin und sagte, guck mal, Seife hat nichts erreicht. Es gibt immer noch Schmutz und schmutzige Menschen in der Welt. Ne? Seife, entgegnet, ne, der Fabrikant, nutzt nur, wenn sie angewendet wird. Und der Pfarrer sagt, siehst du, das ist beim Christentum exakt genauso. Ne? So. Wenn der Glaube angewendet wird, ne, dann gibt es auch Ergebnisse. Denn bei Anwendung des Glaubens beginnt sich dein Wesen zu verändern. Beginnst du Gott zu lieben, wirst du automatisch die Menschen lieben. Ein Herz für Menschen entwickeln. Bei Anwendung des Glaubens beginnt sich das von ganz allein sozusagen in die Wege zu leiten. Und das ist kein Aufruf zu einem besonders moralischen Verhalten. Die Christen haben sich immer schwer getan und haben immer eine schlechte Rolle gespielt, wenn sie auf die Moral der Menschen abgezielt haben. Also wenn sie gesagt haben, das tut bitte nicht und so, diesen erhobenen Zeigefinger, das ist immer nach hinten losgegangen. Aber die Christen haben sich immer gut getan, wenn sie auf die Liebe Gottes hingewachsen haben oder wenn sie Gutes getan haben, was andere dazu ermutigt haben, sich auch zu verändern. Ne? Die Veränderung eines Menschen ist nicht durch Gebote und durch Regeln zu erreichen. Sie ist nur durch die Veränderung von innen, durch den Heiligen Geist zu erreichen. Das ist das, was Martin Luther immer gesagt hat. Er hat gesagt, es kommt aus dir heraus. Ne, und zwar spontan und andauernd. Ne? Fühlst du dich mit dem Heiligen Geist, passiert es einfach. Ne? So das schöne Wort, ne, so irgendwozu muss man ja Theologie studiert haben, auf Latein heißt es sponte et hilariter. Ne? Das werde ich nie vergessen. Es kommt einfach spontan und fließend aus dir heraus, ne? Wenn du dich dem Heiligen Geist aussetzt. Ne? So, wir können und wir werden nicht die Welt retten. Ne? Das ist nämlich allein Gottes Sache. Aber wir können in unserem begrenzten Rahmen die Welt zu einem besseren Ort machen. Und dazu sind wir aufgerufen. Und es beginnt im Kleinen. Es beginnt zu Hause, in deiner Partnerschaft. Das beginnt da in deiner Familie. Das beginnt in deinem Arbeitsplatz oder eben auch mal im Öffentlichen. Ne? So, die Passion ist so eine Möglichkeit, das mal zu deutlichen. Ne? Aber ich möchte noch mal schließen dann auch mit einer Geschichte aus meiner eigenen neuen Arbeit, ne, so die, wo ich einfach so reingepurzelt bin und so und mich auch erstmal dran gewöhnen müsste. Ich muss das echt sagen. Ich dachte, naja, super, weltweit und so, ne, kann man mal machen. Und dann habe ich das erstmal so erlebt in der Umstrukturierungsphase. Ich habe wirklich viel einfach Geschäftsführung gemacht und ich bin eigentlich immer gern mit Menschen zusammen, habe da über Zahlen und Akten gebrütet und so, ne? Aber dann führte meine erste Dienstreise im Juni letzten Jahres nach Kirgisistan. Das ist ein kleines Land in Asien, ne? So eine ehemalige Sowjetrepublik und da gibt es eben auch ein kleines Häuflein so protestantischer Christen. Ne? So, tatsächlich sind es ganz, ganz wenige. Die meisten sind entweder Muslime oder russisch-orthodox. Ne? Die Leute sind arm bis bettelarm. Ne? So, und dann haben wir dort einen Gottesdienst gehabt. Ne? So, das ist in der Kirche dort, ne? So in Bischkek. Ne? So, und dann kamen alle diese jungen Leute. Das sind alles Leute, die mal so ein Stipendium von der Ausbildungshilfe bekommen haben. Ne? So, oder es derzeit bekommen. Die sind ja alle zusammengekommen. Ne? So, und dann ist mir wieder die Geschichte gefallen, wie das Ganze begonnen hat. Hat nämlich auch super klein und auf so einem Dorf wie hier begonnen. Ne? So. Nämlich in Wellerode. Ich weiß nicht, wer Wellerode kennt. Ja. Da gab es einen Pfarrer, so, der hatte so einen Freund aus Indien, der hatte ihm einen Brief geschrieben und hat gesagt, ich habe einen jungen Mann, der braucht so in Indien, ne, so, der bräuchte mal ein bisschen Geld, damit er studieren kann. Er hat seine Gemeindeleute, seine Dorfleute gefragt, können wir nicht ein bisschen Geld zusammenlegen? Ne, so, und die, oh, super Idee, ne, so, und haben dann ganz, auch ein bisschen Geld zusammengelegt und dann war ein bisschen mehr da, so, und dann haben sie noch mehr Leute ins Stipendium gebracht und haben die Idee verbreitet, ne, das war auch 1960, wie Bernhard Jimek, ne, und dann sind es heute 1500 junge Leute, die also solche Stipendien bekommen, ne? Wir sind in 20 Projekten und wir sind in 11 Ländern unterwegs. Ne? So, und das hat sich so aufgebaut und so entwickelt. Ne? So, aber einfach aus diesem kleinen Impuls, wir tun anderen etwas Gutes. Und dann war ich dann dort und dann kommen diese Leute einer nach dem anderen auf mich zu und erzählen ihre Geschichte. Ne? So, also ich bin aus so einer bitterarmen Familie. Aber wenn ihr mir nicht geholfen hättet, hätte ich mein Studium nicht machen können. Und die haben alle Tränen in den Augen gehabt und sind mir dann in den Arm gefallen. Und ich konnte ja auch nichts dafür. So, ich bin ja da nur geout, der frische Typ gewesen. Aber ich war so bewegt, ne? Bin bis heute noch so bewegt, ne? So, dass man so einfach, ne, so vielen Menschen wirklich etwas Gutes machen kann und die Welt wirklich zu einem besseren Ort tun kann. Und ich habe an den Herrn Jung gedacht in seinem Dorf in Wellerode, ne, so, und ihm gedankt nochmal, ne, er lebt nicht mehr natürlich, aber das, was er da gemacht hat, ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Bei Anwendung des Glaubens, ne, ist wieder Seife, ne, wird die Welt zu einem besseren Ort. Ne, und jetzt nochmal die Frage an euch, welche Aufgabe hat Gott an dich? So, vielleicht seid ihr schon in ganz tollen Dingen drin, aber vielleicht gibt es noch eine neue Idee. Ich komme zum Schluss. Ein Herz für Menschen war das Thema, das ihr mir mitgegeben habt. Wir haben gehört, dass es Gott ist, der ein Herz für Menschen hat. Seine Liebe wird sichtbar am Kreuz. Seine Liebe aber beginnt auch uns zu verändern. Sponte et hiralita, kommt es aus uns heraus. Nicht nur, dass wir nicht mehr davon schweigen können, dass uns Gott liebt, sondern auch, indem wir beginnen, Gutes zu tun und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Übrigens plane ich tatsächlich in die nächste Reise. Und wo soll sie hingehen? Nach Tansania und Kenia, weil wir da auch Projekte haben. Ich freue mich schon drauf. Und wenn ich dann mal hochgucken werde, so in den Himmel, dann werde ich so denken, ach, hier ist irgendwie der Michael Jimmick geflogen, der das Herz für die Tiere hatte und hat aufgepasst, dass die Serengeti nicht stirbt. Und dann jetzt vor Ostern, darf ich aber auch hochgucken in den Himmel und an den Sohn Gottes denken, der sich hingab, damit wir leben dürfen. Amen.